What about
Graffiti Games?
Walls Don't Lie, What About, ja, was eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß leider nicht, um was es geht heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mir gegenüber sitzt Live and Direct und darüber bin ich sehr, sehr, sehr happy. Mein Kollege KG.
Yo, grüß dich, Crow.
Was hast du dir überlegt? Ich habe so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie sportlich werden muss, keine Ahnung.
Ja, musst du. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Aber nicht sofort. Erstmal starten wir ganz entspannt, liebe Freunde da draußen, mit unserer zweiten Folge What About Graffiti Games. Damit können viele wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen. Ich werde das, glaube ich, mal so ein bisschen erklären. Nachdem du uns bei unserer ersten Waterboard-Premiere ja irgendwie dein geballtes Spraycan-Wissen um die Ohren gehauen hast, war mir klar, sorry, dass ich da auf keinen Fall mithalten kann. Ich musste was anderes machen. Und zwar das, was ich am besten kann. Chillen. Chillig. Und deswegen wird die Folge heute so ein bisschen mehr Entertainment als Education. Aber Spaß muss ja auch mal sein. Und deswegen würde ich sagen, wir zocken heute mal eine Runde. Crow, weißt du noch, wann du das letzte Mal so ein Videogame gezockt hast?
Boah, jetzt wird's echt peinlich, wenn ich ehrlich bin. Also mindestens 10 Jahre her oder so. Also ich hab keine Konsolen daheim. Mhm. Ich war auch noch nie der PC-Gamer oder so, ja. Also in keinster Form. Ich glaube, hätte ich eine Konsole, würde ich auch mehr machen, würde ich mehr zocken, aber ja, ist vielleicht auch gut so. Sonst würde ich, glaube ich, gar nichts mehr hinbekommen.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auf einer Konsole so richtig in den 90ern gespielt und bin auch überhaupt kein Gaming-Fan oder Gaming-Typ. Trotzdem wollte ich aber mal untersuchen, wie weit Graffiti schon im Gaming-Segment Fuß gefasst hat und was so die rasante technische Entwicklung uns an neuen Tools beschert hat. Und an der Stelle vielleicht auch schon mal ein kleiner Spoiler. Ich bin im Zuge meiner Recherche auch auf ein sehr spannendes Kunstprojekt gestoßen, das eigentlich gar kein Videospiel ist und trotzdem unbedingt in dieser Sendung mit besprochen werden muss. Deshalb, und das ist mir auch ganz wichtig, keine Sorge da draußen, liebe Freunde, wenn ihr jetzt keinen Bock auf Videogames habt und zocken und da nichts mit anfangen könnt, die Sendung ist immer noch gedacht für Graffiti-Heads und Graffiti-Liebhaber, denn darauf liegt der Fokus hier.
Ja gut, Games und Graffiti, würde ich jetzt gar nicht so hart zusammenbringen, glaube ich, im ersten Moment. Ich habe so vage im Hinterkopf natürlich, dass man in manchen Videogames sieht man im Background Graffiti. Ich erinnere mich sogar jetzt gerade an die Spuk-Folge. Spuk meinte doch, glaube ich, bei Tony Hawk hat er irgendwie Graffiti gesehen.
Ja, richtig.
Oder Hip-Hop oder so, glaube ich, wahrgenommen. Also von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass so als Backdrop Graffiti vorkommt, aber dass man jetzt quasi Graffiti als Inhalt nimmt, um ein Videospiel auszugestalten. Ja, da lasse ich mich jetzt gerne mal überraschen.
Ja, ich habe das alles mal auf jeden Fall unter die Lupe genommen, habe so ein paar Sachen ausgegraben, die werde ich jetzt alle mal schön präsentieren. Eine kleine Verlosung gibt's auch noch am Ende, aber dazu später mehr. Bevor wir jetzt aber hier richtig loslegen, ist es mir auch einmal noch wichtig an der Stelle zu betonen, dass ich hier keine Werbung für Hersteller machen möchte. Ich habe leider weder Geld noch irgendwie andere Zuwendungen dafür bekommen, dass ich hier jetzt einige Produkte und auch Spiele zumindest anspreche. Und es war auch nicht ganz so einfach. Ich musste ganz schön dicken, um da überhaupt an verlässliche Infos zu kommen. Ich habe sehr viele Leute genervt, Mails geschrieben, Gaming-Foren durchsucht und mit ganz verschiedenen Künstlern und Entwicklern gesprochen. Und ich glaube, ich konnte mir einen ganz guten Überblick verschaffen und wirklich auch so ein paar spannende Facts ausgraben. Once again, auch für Leute, die sogar keinen Bezug oder Bock auf Videogames haben.
Die Spannung steigt.
An der Stelle natürlich auch, es ist gut möglich, dass da bei meiner knallharten investigativen Recherche was an mir vorbeigezogen ist an Graffiti Games. Wenn ihr da draußen noch andere Spiele kennt, die jetzt hier nicht erwähnt werden, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, würde mich freuen. So, jetzt aber genug mit den Disclaimer-Infos. Jetzt drücken wir den Startknopf.
Geil.
Wir fangen direkt am Anfang meiner Recherche an. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe im Internet gesucht und bin als allererstes auf einen wirklich interessanten Twitter-Account gestoßen, nämlich den von Diego Bergia. Der Mann ist 44 Jahre alt, stammt aus Toronto, Kanada und ist unter seinem Writer-Namen Sear, C-E-A-R, Teil einer Oldschool-Crew aus Toronto, nämlich Quota, K-W-O-T-A, 'cause we own this art form. So mal die ursprüngliche Bezeichnung gewesen. Ist auf jeden Fall ein Crewname, der mir auch schon ein, zwei Mal untergekommen ist. Wenn ich mal geguckt habe, was so in Kanada alles los ist. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch der Name ja auch schon geläufig. Und Diego beschreibt sich selbst als Animator, Designer, Graffiti-Künstler, logisch, und aber vor allem Arcade-Spiele-Enthusiast. Und auch, das ist ganz witzig, auf seinem Twitter-Account sammelt er nämlich so alte Arcade-Games aus den 80ern, die so zumindest in den Schriftzügen und Grafiken Graffiti-Referenzen verwenden. Und ich habe ihn mal kontaktiert, weil ich das irgendwie super cooles Liebhaberding fand und ihn gebeten, mir da mal ein bisschen mehr drüber zu erzählen.
I've begun to highlight some of the graffiti that appeared in old video games, like Street Fighter 1. Yeah. The title screen for Street Fighter 1 has like a dope like Capcom kind of throw up. That was in like 86 maybe. Crime Fighters was a big one that came out in 89 that Konami did. Yeah, and Renegade by Taito that came out in 86. Like, again, the title screen is a tag, and then there's like subway levels where, you know, there's graffiti on the subway.
Ja, ich denke, das muss man jetzt an der Stelle nicht übersetzen. Er hat da ein paar Namen gedroppt von Street Fighter, Capcom, Throw-Ups. Er hat uns auch ein paar dieser Bilder mitgegeben. Die könnt ihr euch auf jeden Fall im Blog angucken.
Daran kann ich mich auch echt noch erinnern. Also Street Fighter gehört zu den Games, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ja, stimmt. Also da war auf jeden Fall so ein bisschen Graffiti-Anleihen da.
Ja, gab es so ein paar Sachen. Vor allem diese 80er New York Subway Games. Mhm. Ihr habt es gehört, checkt auf jeden Fall mal Diegos Twitter-Account aus. Verlinken wir natürlich auch. Vielleicht bekommt er da ja so ein paar schöne Inspirationen für die nächste Wandproduktion. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock auf so ein Retro-Gaming-Theme, als ich das gesehen habe. Übrigens habe ich im Gespräch mit Diego noch was sehr Interessantes erfahren, was ich überhaupt nicht wusste. Als studierter Animator und Designer ist er nämlich nicht nur Fan, sondern hat auch einige Spielgrafiken entworfen, die einige von euch da draußen kennen dürften. Und lieber Crow, du hast es gerade schon vorhin ein bisschen angesprochen. Mhm. An der Stelle nochmal lieben Gruß an Spuk. Ich bin mir sicher, der kennt auch ein paar Styles von Diego.
One of the fucking coolest jobs I ever got was for Tony Hawk. In the Tony Hawk 1 and 2 that came out recently, I did like a lot of graffiti for that game. So if you go to the Venice level in the new Tony Hawk, you'll see a ton of graffiti, and like 80% of it is mine. They needed West Coast style, obviously, because it was Venice. So I tried to do 90s West Coast style graffiti, and I mixed my shit in there too, of course.
Dope, richtig geil.
Ja, kein Wunder also, dass der Mann so tief drin steckt in der Materie. War auf jeden Fall totales Glück für meine Recherche. Denn eigentlich hatte ich die Diego wegen was ganz anderem kontaktiert. Ich glaube, Crow, du kannst es schon erahnen. Werden wir aber an der Stelle noch nicht verraten. Dazu kommen wir nämlich später noch. Als Diego mir von seiner Arbeit für Tony Hawk berichtet hat, musste ich auch plötzlich an unser Smo-Interview aus Staffel 1 denken, weil Smo hatte uns ja auch berichtet, dass er für 2 PlayStation-Spiele Grafiken gemacht hat. Also habe ich mir gedacht, wie komme ich an Infos? Ganz klar, ich rufe den lieben Smo mal an in Warendorf und nerv ihn ein bisschen und frag mal, wie das lief. Haben da die Spielehersteller einfach bei ihm angerufen und gesagt, ey Smo, mal uns mal was. Wie ist das vonstatten gegangen?
Im Wesentlichen wollten die Hersteller in beiden Fällen eigentlich nur Styles haben. Bei dem Spider-Man-Spiel, da gab es dann auch Probleme, weil ich sollte halt ein Wort malen, das war Vamp. Genau, stimmt, ich sollte das Wort Vamp malen und da sollten solche Fledermäuse im Hintergrund sein und die musste ich dann nachher dann noch ändern und am Ende wurden sie ganz weggemacht, weil die Angst hatten, dass das irgendwie wegen Batman und dass es da markenrechtliche Probleme geben würde.
Ja, klingt ja erstmal alles sehr easy.
ist aber jetzt auch noch kein Game, oder? Also ist jetzt erstmal so Deko, sind wir mal ehrlich.
Genau. Wir nähern uns der Materie langsam an. Ich fand das trotzdem sehr spannend und so dieser ganze Prozess, weil ich da einfach gar nicht drin bin. Ich habe mich auch gefragt, wie weit ihm die Hersteller dann da freie Hand gelassen haben. Denn ich denke, alle, die das professionell betreiben, kennen das. Man wird bei solchen Auftragsarbeiten auch gerne mal ein sehr starres grafisches Konzept gedrückt, wahrscheinlich. Umso überraschter war ich, was Mo mir da erzählt hat.
Ich hatte freie Hand bezüglich des Styles und bezüglich dessen, wie aufwendig die waren und so. Das Einzige, wo die halt mir Vorgaben gemacht hatten, waren, dass sie bestimmte Worte, die halt in dem Spiel drin sein sollten, die auch einen Bezug zum Spiel haben. Ja, klar, da kann ich ja nicht einfach nur Smo malen, weil das interessiert die ja nicht. Das hat ja auch dann keinen Bezug zu dem Spiel. Obwohl das auch geil wäre. Ich glaube, das nächste Mal male ich den einfach noch in Smo und dann sollen die einfach irgendwo reinpacken. Aber ich achte dann schon mal darauf, dass ich dann auch groß tagge, also dass das Tag nicht einfach nur irgendwie unten rechts außerhalb des Pieces ist, sodass man das dann, wenn man es freistellt, einfach mit wegschneidet, sondern ich baue dann die Tags dann halt auch immer so ein, dass das schon mit mehr Aufwand verbunden ist, die wegzumachen. Deswegen lassen die dann auch immer drin.
Jo, Crow, wie findest du Smos Arbeitsweise? Wirst du auch ein paar Tags von dir mit reinschmuggeln? Ist ja eigentlich ganz clever, wie er das macht.
Fällt mir an der Stelle eine lustige Geschichte dazu ein. Und zwar, ich bin ja in der ID-Crew in London mit dabei. Und einer aus unserer Crew, der Ike malt, Mylan, der hat lange Zeit für die Filmindustrie gearbeitet. Und immer, wenn es ein Filmset gab für irgendeinen Johnny Depp-Film oder so und es hieß, ey, im Hintergrund muss irgendwie irgendwas Graffiti-mäßig sein, dann hat er natürlich alle Crewmates irgendwie überall hingetaggt und hat so Tizer-Pieces gemacht und so. Also so Hidden Eggs finde ich halt super cool und doppelt cool, dass Smo das auch gemacht hat. So.
Ich habe auch mal ein paar Setbilder für Alarm für Cobra 11 gemalt. So ein Rolltor, wo dann LKW durchgeprescht ist. Da habe ich dann auch nicht meinen Hallnamen. Ich weiß nicht, ob die Folge irgendwo da draußen noch existiert. Naja, aber ist ja klar, dass dann die Leute am Set und auch bei den Spieleherstellern, die jetzt nicht so into Graffiti sind, ist ja klar, dass die erstmal nicht checken, wenn man da so ein paar Easter Eggs versteckt, weil sie eben einfach keine Ahnung von Graffiti und der Szene haben.
Ja.
Und ich glaube, genau deswegen ist es auch so wichtig für die Produkte, dass da Leute aus der Szene involviert sind, weil das Ergebnis sonst ganz schnell echt peinlich werden kann. Das hat Smo übrigens auch bei seiner Arbeit für die Entwickler gemerkt.
Bei Bomb Rush Cyberpunk, das ist ein Nachfolger von dem bekannten Spiel Jet Set Radio, sollte ich auch so Tags machen für irgendwelche Spielernamen und so. Und da hatten die teilweise auch merkwürdige Tag-Namen, auch zum Beispiel was mit einer 31 drin, so. Das sind dann so Insider, so Verräterparagraf. Da habe ich direkt gesagt, so, nee, dann müssen wir eine andere Zahl nehmen. Oder einer hieß irgendwas mit Toy. Und das habe ich dann auch gesagt, das macht keinen Sinn. Dann brauche ich das Tag nicht machen. Den wird sich sowieso keiner aussuchen, um diesen Namen zu taggen. Das macht keinen Sinn.
Ja, gut, dass die Leute sich entschieden haben, mit Profis zu arbeiten, wa, Crow? Toy 31 wäre jetzt auch nicht der Game-Character, den ich picken würde.
Oh Mann. Ja, ist immer gut, wenn man dann den Fachmann zur Rate zieht.
Definitiv. Ja, deswegen war auf jeden Fall sehr spannend, was der gute Smo mir da für Einblicke gewährt hat. Aber du hast es gerade ja selber schon gesagt, so wirklich weitergekommen bin ich damit noch nicht, weil eigentlich wollte ich ja herausfinden, welche Graffiti-Games es da draußen gibt. Und ich glaube, da ist es an der Stelle vielleicht auch nochmal notwendig, den Begriff Graffiti-Games so für uns ein bisschen genauer zu definieren, was wir damit meinen. Denn ich spreche hier von Spielen, bei denen Graffiti eben kein Accessoire oder Grafikelement im Background ist, ne, wie es jetzt bei Tony Hawk zum Beispiel der Fall war. Das reicht noch nicht. Ich finde, es muss ein Game sein, bei dem Graffiti wirklich der zentrale Aspekt ist. Und wenn ich ehrlich bin, gibt's da immer noch nicht wirklich viele Spiele auf dem Markt da draußen. Smo hat mir aber mit seinem Bomb Rush Cyberpunk, das glaube ich noch gar nicht auf dem Markt ist, schon ein sehr gutes Stichwort geliefert. Denn es ist ja, wie er sagt, der Nachfolger von Jet Set Radio. Und Jet Set Radio war möglicherweise, zumindest laut meiner Recherche, so das erste Spiel, auf das diese Definition wirklich gepasst hat. Jet Set Radio, in Nordamerika kam das unter Jet Grind Radio raus, erschien 2000 über Sega. Smilebit hieß der Entwickler, I don't know, keine Ahnung, ich erwähne es mal der Vollständigkeit halber. Und war ein sehr beliebtes Spiel, was ich so in den Chatforen gelesen habe. Ich lehne mich aber mal so ein bisschen aus dem Fenster mit meiner eigenen Meinung und behaupte, das war für Menschen mit echtem Graffiti-Bezug nicht wirklich interessant, weil es sich in der Machart dann doch offensichtlich sehr an Kids richtete. Die Story ist da recht einfach erklärt. Man ist Teil einer Straßengang und fährt auf Inlinern durch die Stadt Tokio und markiert mit vorgegebenen Pieces und Tags eben seine Hood.
Klingt schon wack.
Ja, klingt so ein bisschen wack. Und wenn man sich die Grafiken anguckt, dann gruselt es einen, also mich zumindest so ein bisschen. Interessant ist aber, dass ein Großteil dieser Grafiken von sehr bekannten Graffiti-Künstlern stammen. Crow, mein Lieber, bisschen Nerdwissen, Preisfrage. Welcher New Yorker Graffiti-Writer war verantwortlich für krasse Bandlogos wie EPMD, legendäre Plattencover, Beastie Boys?
Hayes,
Mr. Eric Hayes. Richtig. Und der war maßgeblich mitverantwortlich für das ganze Design.
Okay, dann nehme ich es natürlich zurück. Hayes ist der Mac.
Weiß ich gar nicht, ob du es zurücknehmen musst. Auf seiner Website finden sich nämlich in seinen Referenzen kein Eintrag mehr zu dem Ding. Kann sich jetzt jeder selber sein Teil denken oder das interpretieren, wie er möchte. Trotzdem war er da ganz vorne mit dabei. Und in dem Spiel gab es auch ein ganz nettes Feature. nämlich du konntest dann deine eigenen Graffitis designen mit so einem kleinen Tool und Custom Tags hochladen und die vor allem auf der Sega-Website auch anderen Spielern zur Verwendung bereitstellen. Und das war für 2000er Jahreswende schon extrem innovativ. Mhm. Natürlich sahen die Dinger entsprechend wack aus, weil man sie eben zeichnen musste im Paint-Style, sag ich mal. Man kann sich ja vorstellen, wie die Dinger aussahen. 2010 hat Sega das Spiel dann aber nochmal auf Plattformen wie PC, Android veröffentlicht und als Promomaßnahme den Graffiti-Wettbewerb ausgerufen. Mhm. Und die besten Beiträge wurden dann auch in diese Neuauflage mit aufgenommen.
Hast du eine Ahnung, warum gerade Sega da so vorne dabei war?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich auch Sega angeschrieben, aber leider zu diesem Spiel keine Antworten, keine Rückmeldungen bekommen. Ich denke, dass Sega da, also dass das sicherlich auch durch den Impact, das ist nur meine Vermutung, der beteiligten Graffiti-Writer kam und man da schon versucht hat, die User oder Spieler künstlerisch mit einzubinden und so eine Community vielleicht auch
zu schaffen. Ich glaube nämlich, mir fällt gerade was ein, und zwar, ich glaube, Inky hat für Sega gearbeitet als die Chefdesigner. Also vielleicht hatte der irgendwie da seine Finger mit im Spiel damals, dass er Graffiti halt platzieren konnte. Ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt noch da war bei Sega. Gute Aber Frage. Das hat er mir mal erzählt irgendwann, dass er bei Sega was gemacht hat.
Witzig. Ja, wie bereits erwähnt, auch 2010 war das digitale Sketchen natürlich noch nicht so ganz einfach, vor allem mit diesen Tools, die das Spiel da mitgeliefert hat, die man dann natürlich verwenden musste. Die ganzen Bilder von dem Wettbewerb gibt's aber immer noch im Internet bei Sega. Und wer sich mal die Dinger durchklicken will, wir verlinken es natürlich auf jeden Fall im Blog und der Video-Description. Ist ganz funny.
Ja, werden wir ein paar Bilder zeigen vom Screenplay, also kann man sich das irgendwo reinziehen, wie das aussah damals?
Wir werden auf jeden Fall auch ein, zwei Bilder davon posten und vielleicht findet sich auch noch ein kleines YouTube-Video, wo man mal so ein Gameplay sieht. Das werden wir bei allen Spielen, die wir hier besprechen, auf jeden Fall mit im Blog und in der Description als Links mit reinposten. Es wird zu jedem Spiel auf jeden Fall ein YouTube-Video geben, wo ihr mal sehen könnt, wie diese Dinger live aussehen.
Ich sehe jetzt gerade vor meinem inneren Auge, sehe ich dich als auf Inline-Skates durch Köln fahren.
Das wird nie passieren.
Okay, das beruhigt mich.
Ja, aber wie gesagt, war irgendwie immer noch nicht so ganz das Wahre. Mich hat das damals nicht angesprochen, denn es hat sich wirklich von der Optik und Aufmachung einfach eher an normale Kiddies als, um es jetzt mal böse zu sagen, als an wirklich Graffiti-Interessierte gerichtet. Deswegen will ich das Spiel jetzt hier auch gar nicht weiter im Detail besprechen, war aber wichtig, das zu erwähnen, denn es war in meinen Augen, laut meiner Recherche, so ein bisschen die erste Benchmark. Deswegen lass uns gar nicht weiter mit diesem nicht ganz so hübschen Spiel aufhalten, sondern direkt ein bisschen vorspulen in das Jahr 2006. Denn da wurde es langsam wirklich spannend. Da erschien, entwickelt von The Collective und von Atari, Atari Inc. und unter der Lizenz von Echo Unlimited, Mark Echo, das wahrscheinlich erste ernstzunehmende Graffiti-Game, das, ich bin mir sicher, den meisten Hörern zumindest dem Namen nach ein Begriff sein sollte. Mark Echo's Getting Up, Contents Under Pressure, kam raus für die PlayStation 2, Xbox und Windows.
Kenne ich.
Ja, dem Namen nach. Hast du es mal gesehen,
das Spiel? Ich habe es mal gesehen. Ich kenne auf jeden Fall Screenplay. Ich habe es selber nie gespielt. Ja, schade.
Ja.
Und sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mhm. Ich glaube auch, dass man da, konnte man da nicht sogar irgendwelche bekannten Writer auswählen?
Nicht auswählen, erklären wir gleich noch ein bisschen. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Für alle, die Mark Echo nicht kennen sollten, ich bezweifle, dass es viele sind, aber es ist ein amerikanischer Unternehmer, Künstler, Modedesigner, der vor allem mit seiner Echo Unlimited Clothing Line bekannt wurde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diese Kunstaktion, die er mal gebracht hat. Das Video 2008, das rauskam, als er die Air Force One gebombt hat, beziehungsweise vermeintlich gebombt hat, muss man ja sagen, denn es war eine relativ teure Inszenierung, wie dann später rauskam. Die haben da wirklich eine echte Boeing umlackiert und haben das gefaked mit einer fucking echten Boeing. Sieht man auch, wie viel Geld hinter dieser kleinen Promo-Maßnahme steckte. Ja. Als das Spiel erschien, hat es auf jeden Fall für einige Furore gesorgt und brachte, das muss man an der Stelle auch sagen, schon vor seiner Erscheinung eine ganze Anti-Graffiti-Lobby gegen sich auf. Also in Amerika haben dann verschiedene Gruppen, Keep America Beautiful hieß eine davon, oder der National Council to Prevent Delinquency, versucht, das Spiel zu bannen, beziehungsweise das so krass wie möglich zu raten, damit das einfach möglichst aus dem Verkehr gezogen wird. Mhm. Hat nicht funktioniert. In Australien gab es ähnliche Versuche, allerdings mit Erfolg. Denn da durfte das Spiel dann letztlich wirklich nicht verkauft werden, mit der Begründung, es würde zu verbrecherischen Handlungen aufrufen. Krass. Richtig krass, Mann. Mark Echo war völlig schockiert von dieser Rechtsprechung. Denn, wie er in einem Interview sagt, das darf man nicht vergessen, zu derselben Zeit kam ein Spiel raus, das illegale Autorennen glorifizierte. Und das war aber in Ordnung. Da sieht man aber mal wieder, welchen Stellenwert das Eigentum hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Getting Up dann 2013 nochmal über die Plattform Steam, kennen vielleicht ein paar da draußen, veröffentlicht wurde. Seitdem gibt es das jetzt auch endlich in Australien. Mhm. Aber lange Jahre war das da verboten. Im Rahmen dieses Relaunches 2013 hat Mark Echo dann auch einen zweiten Teil angekündigt von diesem Spiel, eine Fortsetzung, die ist aber bis heute nicht erschienen, obwohl viele Fans bis heute drauf warten und immer wieder nachfragen. Das sieht man an ganz aktuellen Kommentaren. Und ich kann nur sagen, ich würde mich auch tierisch freuen. Ich glaube, mit der heutigen Zeit, mit der heutigen Technik, eine Neuauflage dieses Spiels wäre auf jeden Fall richtig Optik. Für alle, die das Spiel aber noch nie vor Augen hatten und jetzt auch keine Zeit haben, hier sich durch unsere schöne Link-Sammlung zu klicken, fasse ich das mal ganz kurz so ein bisschen zusammen. Also es ist so ein bisschen in der Machart von GTA. Mhm. Man spielt das Ganze aus der Sicht von Train, einem Graffiti-Writer, der in seiner Stadt, die sich New Radius nennt und irgendwie sehr an New York erinnert, der versucht, sich einen Namen zu machen und möglichst All-City zu werden. Mhm. Ja. Und im Stil von GTA muss man sich dann da eben durchkämpfen und seine Pieces und Tags an möglich krassen Stellen platzieren. Leider, und das war das, was mich damals auch an diesem Spiel gestört hat, als ich es mir mal angeguckt habe, handelt es sich dabei eben um vorgefertigte Styles. Also man konnte da keine eigenen Entwürfe gestalten oder in das Spiel laden. Zumindest habe ich keine Funktion gefunden, wie das irgendwie möglich wäre. Sollte das doch möglich gewesen sein, berichtigt mich gerne, aber die einhellige Meinung war, dass das eben nicht ging. Das fand ich ein bisschen schade. Dafür überzeugte das Spiel aber wirklich mit viel Flavor beim Game Design und viel Graffiti-History, die einem vermittelt wird. Insgesamt waren 65 Writer damit involviert und man sieht in dem ganzen Gameplay immer wieder sehr bekannte Pieces. Mhm. New Yorker Legenden, Mo2 war mit drin, also alle möglichen, die ihre Pieces mit angeliefert haben, wie es Mo auch für Spider-Man tat. Und dann gab es 6 gestandene Writer, die quasi dem Protagonisten Train als Mentoren dienen. Mhm. Cope2 ist zum Beispiel drin, der bringt ihm bei, wie man das Subway-System bombt. Bei Futura lernt er, was ein richtiges Blackbook ist. Scene ist dabei und bringt ihm bei, wie man scoutet und sich anschleicht. Mhm. Von T-Kid lernt er, wie man richtige Wände malt. Und Obey, Shepard Fairey, zeigt ihm die Welt des Wheat-Pastings.
Oh, okay.
Wheat-Pasting ist einfach ein Begriff für Weizenpaste. Also es ist so ein Gel oder flüssiger Klebstoff. Da geht es natürlich um Street-Art. Das wird, ich glaube, schon seit der Antike wahrscheinlich für Kunsthandwerke wie Buchbinden, Collagen und natürlich das Anbringen von Papierplakaten und Postern und Street-Art-Stickern in den Straßenschluchten verwendet. Deswegen Wheat-Pasting, wenn ihr das hört, wisst ihr, was das ist. Und auch abseits der Grafik war dieses Getting Up so ein richtiges Hip-Hop-Full-Flavor-Paket. Also auch musikalisch hat er da echt das Who is Who der Musikszene versammelt. Der Protagonist Train wird nämlich von niemand Geringerem gesprochen als Talib Kweli.
Oh, nicht schlecht. Mhm.
Und auch andere Figuren in dem Spiel werden von namhaften Schauspielern und Künstlern wie Puff Daddy oder der Schauspielerin Rosario Dawson gesprochen. Mhm. RJD2 war für den Soundtrack verantwortlich, der auch ziemlich dope war.
Mhm, geil.
Und netter Fun Fact, fände ich fast noch geiler, in der deutschen Version wird Train von niemand Geringerem als Afrop. Ich würde euch am liebsten jetzt hier eine kleine Soundfile davon zeigen, aber leider habe ich auf meine Anfragen keine Antwort bekommen bei Echo & Co. Und bevor wir uns hier jetzt rechtlich in Teufels Küche bringen, lieber Freunde, bleibt an der Stelle nur der Hinweis auf unseren Blog. Da haben wir nämlich so ein paar Videos. Und mein Tipp, schaut euch einfach mal dieses Intro-Video von dem Spiel an mit Afrops markanter Stimme. Das ist auf jeden Fall richtig Flavor. Und wer mehr über das Spiel erfahren möchte, wir haben auch noch ein kleines Interview von Mark Echo, in dem er mehr davon erzählt in unserem Blog. Und wo wir übrigens gerade bei Mark Echo sind, ein bekannter deutscher Writer, von dem man auch so ein paar Styles in dem Spiel findet, zumindest in der europäischen Version, ist Clark Kent, das Frankfurter Graffiti-Urgestein. Ich denke, man kennt ihn da draußen. Und der hat damals, vielleicht kennt das noch der eine oder andere da draußen, denn es war sehr beliebt, einen Graffiti-Simulator kreiert, nämlich Bomb the World. Den gab es über die Montana-Website. Und dafür hat er 2004 auch den People's Choice Award beim Flash Film Festival New York City für eben dieses, ja, Online-Graffiti-Spiel, würde ich es fast schon nennen, bekommen. Leider ist das Ding nicht mehr zu finden in den Tiefen des Internets. Ich weiß nicht, was da passiert ist, woran es lag, ob die Serverleistung nicht ausgereicht hat für den Ansturm damals oder ob es dann eben doch rechtliche Probleme gab, da es ja doch sehr zum Bomben aufgerufen hat. Kann ja auch gerne mal zu Problemen führen, wie wir schon bei Mark Echo gesehen haben. I don't know. Falls Hörer da draußen wissen, was da abgegangen ist, warum dieses Spiel nicht mehr available ist, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ansonsten bleiben wir da auch mal dran. Aber da Bomb the World, wie gesagt, einfach nicht mehr verfügbar ist und man nichts mehr darüber findet, will ich mich gar nicht so lange damit aufhalten, denn es geht ja wirklich um Spiele, die da draußen noch verfügbar sind für uns alle. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir haben uns jetzt durch die 80er gekämpft, wir waren in den 2000ern bei Mark Echo. Und ich finde, jetzt wird es langsam Zeit, mal ans Eingemachte zu kommen, nämlich an aktuellere Spiele. Da wollen wir ja immer noch hin. Weil die Technik ist krass vorangeschritten in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Graffiti ist noch ein ganzes Stück mehr Mainstream geworden und das wirft die Frage auf, was sich so in den letzten Jahren im Bereich Graffiti-Games getan hat.
Jetzt willst du bestimmt was von mir wissen.
Naja, ich weiß ja, du hast es noch nicht so mit Games, aber das kann sich schnell ändern. Wobei, viel Auswahl hast du nicht. Die ernüchternde Antwort ist nämlich nicht allzu viel. Mir sind da nämlich wirklich nur zwei Spiele ins Auge gesprungen, die es wert waren, hier jetzt auch nochmal ausführlich besprochen zu werden. Auch da, wer anderer Meinung ist und noch was kennt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Freuen wir uns, let us know. Bis dahin widmen wir uns schon mal dem nächsten Spiel. Und das ist in meinen Augen ein wirklich echter fucking Gamechanger.
Mhm.
Und auch so ein bisschen der Grund, wie ich überhaupt auf mein Waterboard-Thema gekommen bin. Aber dafür muss ich ein kleines bisschen ausholen. 2010 erschien für die Xbox nämlich ein Spiel namens Kingspray. Mhm. Schon mal gehört, Crow?
Ja, ich habe es schon mal gehört. Allerdings jetzt nicht in Bezug auf die Xbox, sondern ich glaube, das gehört zu haben, dass man das irgendwie Virtual Reality-mäßig spielen kann.
Genau. 2010 war das noch nicht der Fall, da gab es das auf der Xbox. Bei dem Spiel kann man aus der Ego-Perspektive mit eigenen Farben, Dosencaps, Wände und Züge mit der Dose gestalten. Das Handling war mit diesen Game-Controllern von der Xbox natürlich nicht gerade State of the Art und wie ich von den heutigen Entwicklern erfahren habe, das Spiel deshalb auch nicht ganz so erfolgreich, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es war ziemlich Pain in the ass, mit so einem Xbox-Controller zu versuchen, den Style zu malen. Das sollte sich dann aber im Dezember 2016 ändern, als drei Jungs aus Brisbane, Australien, auf das Spiel aufmerksam wurden. Die selber gar keine aktiven Writer sind, aber schon immer sehr viel Liebe für Graffiti hatten und auch mit der Kultur connected waren. Das waren Craig Bantick, Andrew Bates und Nolan Cunningham. Die drei Jungs sind Programmierer und Entwickler und ziemlich chillige Dudes und haben sich vorgenommen, das Spiel in den virtuellen Raum zu hieven, wo so ein interaktives Graffiti-Game meiner Meinung nach auch wesentlich besser aufgehoben ist. Sie haben ein Team gegründet, sie nennen sich Infectious Ape und arbeiten wirklich nur in ihrer Freizeit an dem Spiel, quasi als Herzensprojekt, was ziemlich überraschend für mich war. Ich dachte, ich spreche da mit einer großen Company, aber die Jungs machen das wirklich in ihrer Freizeit. Deswegen war es auch gar nicht so einfach, da mal irgendwie einen ans Mikro zu bekommen. Die Zeitverschiebung kam natürlich auch noch dazu und was soll ich sagen, es war nicht einfach, aber ich habe rumgenervt und irgendwann hatte ich Glück und hat noch mit einem von ihnen sprechen können.
So, my name is Nolan. I'm one of the people who helped work on Kingspray Graffiti. It was a project that was started a while ago, basically retrofitting a Xbox game. We just saw the potential and decided to like really make it shine, get some, you know, good looking interfaces and performance and make it look nice. And yeah, it turned out pretty well. I'm pretty happy with it. I think we all generally are.
Echt gechillter Dude.
Er meinte auch, sie haben es alle nicht so mit E-Mails und so. Man hat immer echt tagelang auf eine E-Mail-Response gewartet. Aber irgendwann hat es dann auch noch geklappt. Und ich finde, sie können auch ziemlich happy damit sein, denn sie haben es wirklich scheinen lassen, das Ding. 2016, als das losging, waren, das war zumindest so mein Eindruck, VR-Spiele auch noch eher wirklichen Gaming-Nerds vorbehalten. Um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, man brauchte eben einen sehr leistungsstarken Gaming-PC mit guter Grafikkarte. So eine VR-Brille, die mit Kabel verbunden war und noch weitere Hürden, die es für so einen Otto-Normalverbraucher eigentlich uninteressant gemacht haben. Funny stuff, aber wenn du da irgendwie natürlich so eine horrende Summen investieren musst und dich da erstmal so reinfuchsen musst, dann ist das natürlich eher einer kleinen Peer-Group vorbehalten. Und das hat sich auch geändert, nämlich erst vor kurzem, im Mai 2019. Da kommen wir jetzt auch immer ein bisschen Produkt-Brand-Dropping nicht umhin an der Stelle, denn da kam mit Oculus Quest zum ersten Mal eine halbwegs erschwingliche Standalone-Brille raus und die komplexen Anforderungen für das ganze Equipment waren eigentlich so ein bisschen Geschichte. Mhm. Kein PC, kein Kabel, nur noch diese Brille und WLAN. Dieser leichtere Zugang in die virtuelle Realität kommt, das will ich an der Stelle hier nicht verschweigen, allerdings auch mit einem Preis. Facebook hat sich da nämlich mit eingeklinkt, hat da sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt, was dazu führte, dass man diese Oculus Quest Brille nur mit einem gültigen Facebook-Konto nutzen kann, denn du brauchst ein Facebook-Konto für dein Oculus-Konto, um da in der Cloud diese Spiele spielen zu können. Deshalb wird diese Brille in Deutschland auch bis heute noch nicht verkauft. Das Bundeskartellamt ist da so ein bisschen vorsichtig. Andreas Mund, der Präsident, hat auch gesagt, ich kann ihn mal zitieren, diese Verknüpfung zwischen Virtual Reality Produkten und dem sozialen Netzwerk des Konzerns könnte einen verbotenen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook darstellen. Facebook ist mit seinem sozialen Netzwerk marktbeherrschend in Deutschland und auch in dem noch jungen und immer größer werdenden VR-Markt bereits ein bedeutender Player. Mhm. Wir wollen untersuchen, ob und inwieweit die Kopplung den Wettbewerb in den beiden Bereichen beeinträchtigt. So, war jetzt ein bisschen theoretisch und trocken, aber da hat er natürlich nicht ganz unrecht. Man wittert natürlich die Monopolstellung dahinter. Mhm. Wie stehst du zu sowas, Co., wenn du es hörst? Würdest du es trotzdem probieren?
Ja gut, ich meine, ich habe ein Facebook-Konto aus verschiedenen Gründen, war aber schon ein paar Mal kurz davor, es zu löschen. Also von dem her schwierig, klar. Mhm. Also ich finde schon, dass die Technik frei sein sollte. Ja. Warum soll man das an ein Netzwerk koppeln?
Absolut. Da hatte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, ich habe auch ohnehin ein Facebook-Konto und habe mir diese Brille dann gekauft in Frankreich. Kannst du dir in jedem anderen Land bestellen. Preislich liegen wir dabei unter 400 Euro, wenn man ein bisschen guckt. Und dieses Spiel liegt bei ungefähr 15 Euro, um das mal so einsortieren zu können. Mhm. Also diese VR-Spiele sind in der Tat um einiges cheaper als jetzt so ein PlayStation-Spiel oder sowas.
Krass.
Ja. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, in dieser Lockdown-Zeit war es irgendwie eine tolle Möglichkeit, so ein bisschen Kommunikation und Bewegung in die eigenen vier Wände zu bringen. Ich habe dann öfter mal mich abends mit Freunden auf dem Chat verabredet und wir haben ein paar Throw-Ups zusammengezogen.
Das krass.
In der Wohnung, ja.
Ich kann es mir so gar nicht vorstellen.
Mhm. Aber genug von dem kleinen rechtlichen Exkurs. Lassen wir mal das Bundeskartellamt sein und widmen uns lieber wieder dem Spiel selbst. Ich muss sagen, dass ich echt erstaunt war, wie nah dieses virtuelle Sprühen an das echte Malen rankommt. Also das ist echt krass. Die verputzten Wände, die man da besprüht, die saugen die Farbe richtig auf. Du siehst, wie die trocknet. Der Lack glänzt auf Trains, auf dem Stahl auch so, wie er soll. Und auch diese ganzen Tools, die man da zur Verfügung hat, die machen es einem echt nicht schwer. Du hast wirklich die Palette an Caps. Du hast eine New York Fat Cap, eine Skinny, du hast Special Caps. Und auch die Farbpalette in dem Spiel stammt von Iron Luck. Du hast die komplette Iron Luck Farbpalette zur Auswahl, genau die Farben, wie sie auch heißen.
Hast du auch den Iron Luck Geruch?
Den musst du dir selber noch, vorstellen? So weit sind wir noch nicht. Also ein Praktikanten, der ab und zu so einen Raumerfrischer, kannst du dir reinstellen. Ja. Auf jeden Fall spannend. Und ich habe mich gefragt, warum Iron Luck? Wie kam das zustande? Habe ich Nolan mal gefragt.
So we talked to some riders in and around Brisbane, where we're from, and you know, try to get their feedback to try and, you know, tune it to what felt right to them. Iron Luck was really helpful in that, and that's why, you know, you see them referenced in the game.
Das macht natürlich Sinn. Die Jungs leben in Brisbane, Australien, und da ist auch der Hauptsitz von Iron Luck.
Das liegt dann nahe.
Mhm. Iron Luck hat den Jungs da auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen, hat ihnen ein paar gute Ansprechpartner vor Ort vermittelt. Zum Beispiel Softless war da sehr schnell mit an Bord, den sie sehr früh bei so einer Street Art Festival mit ins Boot geholt haben. Und auch andere Writer aus dem Iron Luck Writer Team haben ihnen da mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Übrigens auch sehr interessant, was Nolan mir erzählt hat. Es gab wohl eine andere große Sprühdosenfirma, die auch an die Jungs herangetreten ist und auch gerne alleinige Brand in diesem Game gewesen wäre.
Mhm.
Dafür hätten die Jungs denen aber was zahlen müssen.
Okay.
Die wollten Geld dafür haben.
Okay. Ja,
werde an der Stelle nicht sagen, welche Firma es ist. Wir wollen hier kein Bashing betreiben. Aber krass.
Mhm.
Also geht Iron Luck wollten da gar nichts haben. Die waren einfach cool mit den Jungs. Und deswegen kann man jetzt virtuell mit der kompletten Iron Luck Palette sprühen. Nolan hat mir im Gespräch übrigens noch ein paar andere interessante Facts über die Entstehung berichtet. Und das finde ich ziemlich krass, da habe ich nie drüber nachgedacht. Zum Beispiel war mal angedacht, auch Farbroller und Marker in die Toolpalette mit aufzunehmen. Kannst dir vorstellen, warum das nicht funktioniert?
Hm. Vielleicht, weil man den Untergrund dann nicht berühren würde?
Richtig. Die haben damit rumexperimentiert und haben gesagt, also ohne eine physische Wand, wo du den Widerstand spürst, sind diese Tools einfach nicht möglich. Und deswegen bietet sich diese Sprühdose für diese virtuelle Machart total an, denn du hast ja keinen Kontakt.
Mhm. Cool.
Deswegen eigentlich das ultimative Tool, um das auch in einem virtuellen Raum nochmal umzusetzen. Die Jungs arbeiten, wie ich aber ja schon gesagt habe, in ihrer Freizeit an dem Game und hin und wieder gibt es auch mal ein Update, aber die haben leider nicht die Zeit, die sie gerne hätten, um sie in das Projekt zu stecken und deswegen muss man sich da manchmal so ein bisschen gedulden. Aber auch ohne neue Updates ist das Spiel meiner Meinung nach wirklich ziemlich ausgereift. Und es würde mich mal echt interessieren, was du dazu sagst. Und deswegen, lieber Crow, jetzt wird's sportlich. Ich habe dir mal so eine Brille mitgebracht.
Okay.
Bist du bereit für deine ultimative VR-Experience?
Absolut.
Und danach hätte ich gern so einen kleinen Testbericht von dir.
Also, dann setze ich mir mal die Brille auf.
Yo, so,
wow.
Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, ist, dass wir hier kurz auf Pause gedrückt haben und der liebe Crow jetzt hier erstmal 20 Minuten schön durchs Zimmer gesprungen ist.
Ich muss erstmal wieder in der Reality ankommen.
Ja,
ist schon echt krass für alle da draußen, die das jetzt auch noch nicht gemacht haben. Also es war für mich jetzt quasi eine Premiere.
Auch das erste Mal, dass du so eine VR-Brille
Ich glaube, ja, tatsächlich auch das erste Mal VR und das ist mittlerweile schon echt richtig gut. Also man hat schon eine ziemlich krasse Experience, finde ich. Und ja, also in Bezug darauf, dass man halt irgendwie eine Dose in der Hand hat und man kann sich verschiedene Caps aussuchen und hat verschiedene Farben, die man picken kann. Wow, echt beeindruckend, richtig geil.
Was sagst du so überhaupt vom ganzen Game Design, das Handling, also die Untergründe, die Surfaces und so?
Es wirkt sehr realistisch, auch die Art und Weise, wie die Farbe so auf den Untergründen haftet und wie sie eintrocknet, wie sie einzieht, wie sich dann Lack teilweise in so Fugen sammelt. Krass, das ist echt brutal realistisch schon und ich finde es, ja, so mein erster Gedanke war, das kann man super nutzen, um einfach zu trainieren, also Körperbewegung zu trainieren.
Ist definitiv. Mega. Oder auch choreografische Abläufe mit mehreren Personen, wie man sich koordiniert, wenn man schnell mal große Flächen bemalen muss zum Beispiel. Habe ich auch schon mal mit Freunden trainiert. Ja, alles möglich. Natürlich ist mir auch bewusst, dass jetzt nicht jeder da draußen sofort die Möglichkeit hat, sich so eine Brille zu holen oder irgendwo da mal aufzusetzen, um dieses Spiel zu testen. Aber ich denke, allein die YouTube-Videos sind eine spannende Sache, wenn man mal so ein Gameplay sich anguckt und zeigt, wohin die technische Reise gehen kann. Und im Gespräch mit Smo kam da nochmal eine völlig neue Komponente dazu, auf die ich gar nicht kam, auch im Gespräch mit Nolan nicht, als ich ihn gefragt habe, ob er das Ding schon mal gespielt hat.
Nein, habe ich noch nicht. Würde ich super gerne machen, weil einer von meinen Friends and Followers hat meine Graffiti-Brücke hier in Warendorf, die André-Marie-Brücke, hat der als Map für Kingspray, hat er das in 3D nachgebaut. Also auch die Ems fließt da drunter her, so in digital. Und da kann man dann über meine Pieces drüber sprühen, digital. Sehr, sehr cool. Das wollte ich immer gerne mal selber machen, aber ich habe es noch nie ausprobiert.
Das will was heißen, wenn der liebe Smo was noch nicht ausprobiert hat.
Aber spannende Sache. Und ihr habt es gehört, wenn ihr mal Lust habt, so ein Smo-Bild zu übermalen, dann bitte auf keinen Fall im echten Leben in Warendorf, sondern im virtuellen Raum. Ganz neue Möglichkeiten eröffnen sich da.
Ja gut, jetzt haben wir Kingspray, jetzt haben wir Getting Up. Aber kommt da noch was? Also gibt es noch ein richtiges Graffiti-Game da draußen? Ich weiß nichts.
Ja, wie schon gesagt, es gibt leider nicht sehr viel. Aber eine Sache habe ich noch ausgegraben, liebe Freunde. Denn die ganzen Spiele, die wir bisher besprochen haben, waren, wir erinnern uns, Jet Set Radio, nicht für uns wirklich bestimmt. Mark Echo, wirklich alt. Kingspray mit Facebook-Konto und der Brille gibt's eben immer noch die finanzielle Hürde und das Ding liegt nicht mal eben rum. Und so wollen wir euch natürlich nicht mit dieser Sendung entlassen, falls da draußen jetzt jemand zuhört und sich denkt, ich hätte jetzt aber Lust bekommen, mal selbst für kleines Geld so ein Graffiti-Game zu zocken. Eine Möglichkeit möchte ich euch da noch mitgeben. Wenn ihr diesen Podcast ausmacht und da jetzt mal irgendwie ein bisschen eine Runde zocken wollt. Es gibt da nämlich noch ein sehr süßes, liebevoll gemachtes Spiel, das man wirklich für kleines Geld erwerben und spielen kann. 2018 veröffentlichte der Fernsehsender Arte in Zusammenarbeit mit einer französischen Design- und Grafikagentur, die nennt sich Cosmographic, das Spiel Wendels. Dabei handelt es sich um ein sehr liebevoll gestaltetes Sneak-and-Puzzle-Game. Und dieses Spiel kann man auf dem Handy oder auf dem PC spielen. Kostenpunkt ist auf jeden Fall so unter 5 Euro, je nach Endgerät. Wir werden das auch verlinken. Ich habe versucht, da ein paar Infos zu bekommen, denn als das Spiel 2018 rauskam, bin ich da direkt drauf aufmerksam geworden und fand das sehr süß. Ich habe da jetzt mal bei Arte angerufen. Leider konnte mir dazu niemand wirklich noch was sagen und man verwies mich an Cosmographic. Die sitzen in Paris und haben leider bis heute nicht auf meine Anfrage geantwortet, obwohl ich extra mein bestes Französisch ausgepackt habe.
Ich hätte es so gern gehört.
Ja, trotzdem habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was die so machen. Und zu Cosmographic muss man wissen, dass sie bereits in anderen Spielen ihre Finger drin hatten. Unter anderem ein Spiel namens Typewriter. Das ist so ein Puzzlespiel, das auf Fonts und Buchstaben basiert. Also die Liebe zum Lettering in Verbindung mit dem Gaming ist da ganz offensichtlich schon länger vorhanden. Und das zeigt sich auch in diesem Spiel Wendels. Das zollt auf jeden Fall Tribut so an die Graffiti- und Street-Art-Szene und wartet mit ganz viel Szenewissen auf. Als Spieler muss man sich dadurch insgesamt 5 Städte, das sind nämlich Paris, New York, Sao Paulo, Tokio und Berlin, seinen Weg durch den Großstadtdschungel bahnen, vorbei an Cops, Kameras und anderen Hindernissen. Es ist ein bisschen tricky, ich musste bei manchen Levels echt ein bisschen kämpfen, um da durchzukommen. Aber der Weg lohnt sich, denn bis zur Wand, an der man dann übrigens auch sein komplett eigengestaltetes Tag oder seinen eigenen Style hinterlassen kann und auch muss, sonst kommt man an dem Level nicht weiter und das alles ohne, dass die Cops eincatchen. Und auf dem Weg dahin gibt es jedem der 60 unterschiedlichen Levels kleine Polaroids, die rumliegen. Und wenn man die findet und aufsammelt, dann erzählen die einem Fakten und Wissenswertes aus der Graffiti- und Street-Art-Kultur von den 1960ern bis ins Heute. Zusätzlich ist das Spiel auch so eine kleine Hommage an ganz viele Graffiti- und Street-Art-Künstler, denn man findet in diesen Städten auch immer wieder Werke von bekannten, namhaften Artists, wie zum Beispiel auch Keith Haring oder Black Lerette. Ja, und wenn man sich da jetzt einmal so ein bisschen durchgesneakt hat und es an die Wand geschafft hat, dann kann man da seinen eigenen Style anbringen. Das muss man je nach Endgerät natürlich auch auf dem Handy-Display mit dem Finger oder am PC mit der Maus zeichnen, was das Endergebnis so ein bisschen beeinflusst mal wieder. Aber das Spiel ist wirklich liebevoll gemacht und glänzt vor allem mit diesen kleinen Polaroids, die einfach weltweite Street-Art und Graffiti-Knowledge vermitteln. Ja, ein, wie ich finde, wirklich süßes, wenn auch nicht immer ganz einfach zu lösendes Rätselspiel mit kleinen tollen Easter Eggs zum Entdecken. Und auch das habe ich dir natürlich mal mitgebracht, lieber Crow.
Ich bin schon, also du hast mich ja natürlich mit diesen Polaroids hast mich schon gecatcht, ja. Auf jeden Fall. Aber ja, ich will's spielen.
Ich musste lachen. Ich habe lange gebraucht, bis ich mal diese Polaroids gecheckt und gefunden habe. Und mein erstes war über Spraycans. Ich habe auch extra einen Screenshot gemacht, den will ich dir nicht vorenthalten, den werden wir natürlich auch noch posten. Aber genug der Worte.
Jetzt muss ich ran.
Für euch da draußen gibt es einen kleinen Zeitsprung. Bis dahin muss der Crow jetzt einmal hier so ein Level durchzocken.
Fuck, got busted.
Ja, Crow. Musst du ein bisschen schneller rennen das nächste Mal.
Ich kann ja lang rennen, aber nicht schnell. Verdammt. Bin schon zu alt.
Beim Marathon nicht mehr trainiert.
No, Schnellbotten. Nicht Schnellbotten. Ja. Aber sehr, sehr cool. Vor allem diese Polaroids. Ich habe ja eins gefunden. Echt schön gemacht. Schön gemacht.
Ich finde auch für das Geld und das, was da dahinter steckt, ein sehr liebevolles kleines Spiel. Auch da posten wir natürlich Infos, ein paar Videos, Screenshots im Blog und in der Description. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer kleinen Graffiti-Game-Safari. Aber eben nur fast, denn vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe ja am Anfang von einem spannenden Kunstprojekt erzählt, das hier auf jeden Fall noch erwähnt werden muss. Der liebe Crow guckt schon so, ich glaube, er weiß schon, was jetzt kommt.
Ich habe eine Vermutung.
Und zwar stammt das ebenfalls aus der Feder von unserem Interviewgast Diego Bergia, a.k.a. Seer. Vielleicht ist der eine oder andere von euch im Netz schon mal über einen seiner liebevollen animierten Clips gestolpert oder hat sie sogar für ein echtes Game gehalten, so ging es mir, ehrlich gestanden, am Anfang, als ich die das erste Mal gesehen habe. Denn der liebe Seer hat unter dem Titel Lipos Primary Invasion mehrere sehr liebevoll animierte Clips im Stil so eines, ja, 90er-Jahre-Arcade-Games kreiert. Mhm. Und die Dinger sind absolut sehenswert und mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Da kann man nur den Hut vorziehen.
Ich habe die so gefeiert, als ich die das erste Mal gesehen habe.
Und sie featuren neben dem Hauptcharakter Lipos, das ist eine Echse, die entfernt so ein bisschen an Characters von Baudet erinnert, würde ich fast sogar sagen, hat er ein paar große Namen mit im Spiel, nämlich Rewoke, Seth, Giant und der letzte, der noch dazugekommen ist aus Europa, Bates. Wie würdest du diese Clips beschreiben?
Ja, die erinnern mich auf jeden Fall an eben so Arcade-Games, so ein bisschen 8-Bit-Optik, also ein bisschen, was heißt bisschen? Das ist eine gepixelte Optik, ne? So gepixelte Characters, ja, die da so durch eine Stadtlandschaft laufen und irgendwie mit so geilen Blastern irgendwelche Cops abknallen und dann irgendwelche Throbs malen. Ja, das habe ich noch im Hinterkopf, aber ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. No. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, es gab ein Game, das hieß Streets of Rage, oder? Das war, daran ist es angelehnt. Streets of Rage, glaube ich, war es.
Ja, es ist auf jeden Fall, war sicher mit so ein bisschen Ideengeber bei der Sache, Streets of Rage. Ich glaube, er hat das nicht sogar in seinem Twitter-Account. Mhm. Ich habe mich auf jeden Fall schwer getan, das irgendwie so einzusortieren, was das wirklich ist, und habe ihn einfach mal gefragt, ey Diego, wie würdest du das beschreiben?
This was the first time I really brought graffiti into my animation. I'm visualizing an old arcade game from the 90s that is a graffiti arcade game. I'm creating non-playable demos, basically. is a one way to look at it, but also it's video art, I guess. It's just, it is animation, but it's in the aesthetic of a 90s arcade game, side scroller. So I guess you could call them shorts. I don't know, really. They're just they're clips. They're just animated clips that I've been doing for over 10 years now.
Ja, kann man auf jeden Fall sehen, dass da ein bisschen Arbeit drin steckt. Non-playable Demos macht irgendwie Sinn, denn spielen kann man die Dinger nicht, aber wunderschön anzusehen sind sie allemal. Premiere hatten die übrigens auf einer Artshow, auf der er seine Werke ausgestellt hat, und dafür hat er sich so eine richtig alte Arcade-Maschine besorgt.
Boah.
Und hat da so einen Monitor und hat das da reingebaut, damit man wirklich so den Eindruck hatte, man spielt dieses Ding. Er hat uns sogar ein exklusives Video von dieser Arcade-Installation geschickt, das gibt's, glaube ich, gar nicht im Internet, wir werden es aber auf unserem Blog posten.
Geil.
Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Da habe ich ihn auch nochmal gefragt, ob er uns nochmal ein bisschen rekapitulieren kann, wie das lief mit dieser ersten Ausstellung von Leapers.
For that art show, I got an old Neo Geo machine, put a computer monitor in there, and just had my animation playing on loops. So you would stand in front of it, and it would look like you were in an arcade looking at something that you could put a, pop a quarter into, because it would cycle. It'd be a title screen, high score screen, and then it would have a level. And so that was the installation for the show.
Yes, guckt euch das mal an, sehr liebevoll. Aber bevor ihr jetzt schon unseren Blog durchstöbert, lasst uns mal noch so ein bisschen tiefer in die Materie bzw. in die Geschichte eintauchen, die hinter den Clips steckt, denn die hat es wirklich in sich. Es sind eben nicht einfach nur, vielleicht wie es auf den ersten Blick scheint, random Clips, die er mal eben so animiert hat, sondern das Ergebnis einer langen Reise, und da steckt auch wirklich eine Geschichte dahinter. Dieser Main Character Leapers, um den es da in diesem Spiel geht, der begleitet Diego auch schon sehr lange, stammt aus seiner Feder und ja, ist schon seit den 90ern wahrscheinlich irgendwie Teil seines Schaffens.
So this character, Leapers, who is the alien, well, I started painting him in like the late 90s with, you know, with spray paint. And then in around the 2000s, I began fucking around with wheat pasting, when that started to become like a prominent thing in the streets. Around that time, I also learned 3D animations. So I created this character in 3D, then I got him printed large scale. It was about maybe 2.5-3 feet, this character, and I would cut him out and I would just wheat paste him all over, I guess, the city. And I've traveled around the world with him.
So, also ihr hört es, der liebe Leapers ist schon ganz lange ein kleiner Reisebegleiter von Diego. Was Wheat Pasting ist, haben wir ja auch schon gelernt mittlerweile. Und noch ein kleiner Fun Fact, der Name Leapers stammt übrigens von einem Horrorfilm, Night of the Leapers, und Diego war sich auch nicht ganz sicher, aber er meinte, Leapers ist wohl irgendwie eigentlich ein anderes Wort für Hase. Und er meinte aber, als er das Ding damals irgendwie gegründet hat, sie waren jung und es war sehr viel Weed involviert. Sehr viel Weed war wahrscheinlich auch bei der Ideenfindung dieses Spiels involviert, denn das ist eine sehr spannende Idee, die er diesem ganzen Spiel da zugrunde gelegt hat. Primary Invasion, da fragt man sich natürlich, was meint das?
It was just kind of a far out kind of like idea. What if the world was introduced to a new primary color? How would it open our minds? How would it like affect artwork, like civilization? And then all there would be so many like positives, right, that could happen. But then what if then there were negatives? Like what if it started shorting our brains and people like started fucking going haywire because of it?
Fasse ich vielleicht noch mal ganz kurz zusammen seine Grundidee. Was würde passieren, wenn es eine neue Primärfarbe gibt? Es würden sehr viele gute Dinge passieren, aber es könnte auch zu wirklich katastrophalen, desaströsen Dingen kommen. Riots in the street, wie in seinen Clips. Ich weiß nicht, ob man den Begriff Primärfarbe an der Stelle noch mal kurz erklären muss. Ich kann das gerne mal machen. Primärfarben sind ja die Grundfarben in der Farbenlehre, aus denen lassen sich alle Farben mischen. Also in der additiven Farbmischung RGB sind es quasi die drei Lichtfarben Rot, Grün, Blau. In der subtraktiven Farbmischung CMYK, kennen ja auch die meisten, sind es eben die Körperfarben, heißt es, glaube ich, Cyan, Magenta und Yellow. Das sind die Primärfarben. Und was würde passieren, wenn da jetzt noch eine neue, unbekannte, uns der Menschheit unbekannte Primärfarbe dazu kommt? Was sagst du zu der Idee, Crow? Eine neue Primärfarbe?
Walls don't like gelb.
Wie gesagt, Crow, better times.
Crow, better times. What? Ja, ist auf jeden Fall, klingt nach viel Weed. Also nicht Weed, sondern Weed.
Ja, Weed Paste.
Weed Pasting.
Ja, ich war auf jeden Fall sofort begeistert und scheinbar nicht nur ich, denn wie gesagt, Rewoke, Giant, Cess und später auch Bates waren auch sofort down, als es darum ging, die da in das Spiel zu integrieren. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kam das alles zustande? Wie hat er diese krassen Künstler da mit ins Game geholt und haben die ihm da einfach so freie Hand gelassen, als er gesagt hat, hey, ich animiere euch mal als Cartoon-Clips?
Whenever Revoke's blog was big, I guess he found one of my clips and put it on his blog. And I just hit him up to thank him. And then it just turned into like, do you want to be a character in this game? He was like, yeah. So I was like, so I just created him and he became a character in this game. From then I think I was like, do you have Sess's contact? And he's like, yeah. So I hit up Sess. He was down. The only say they have really is kind of how they look. When I finish the character design, I'm like, you cool with this? And you're down. And then their throw up, whatever kind of throwies I put up or tags, I'll just show them. I'm just basically recreating their, you know, art quickly and the best I can, and that's how it goes, I guess.
So war das also mit Revoke und Sess. Giant war übrigens nicht wirklich ein Problem, da der sowieso relativ dicke mit der Quota-Crew war, mit denen connected und von Anfang an down. Bates kam dann ein bisschen später dazu, als schon vieles fertig war, weil er mir erzählt hat, er hätte gerne noch einen europäischen Writer mit an Bord, der ein bisschen Europa represented. Und ich meine, hallo, da ist Bates ja wohl mal keine schlechte Wahl, würde ich sagen.
Der hat ja auch Connection zur West Coast, der ist ja WCA, West Coast Artist.
Richtig. Auf jeden Fall auch cool, dass sie ihn da einfach haben machen lassen und ihm da so vertraut haben. Und Diego war fleißig, er hat zu den eigentlichen Clips auch noch ein kleines, wirklich liebevolles Printprodukt geschaffen, um seinen Clips so ein bisschen bekannter zu machen. Es gibt zum einen eine liebevoll gestaltete Box, also das ist so eine Fake-Spielverpackung und so ein Fake-Booklet, das auch sehr toll gemacht ist. Da hat er auch nochmal normale Arbeiten von den involvierten Künstlern. Es gibt ein paar Screenshots von dem Game und es gibt auch noch einen kurzen Text von jedem involvierten Künstler, wo er nochmal so seine Liebe zu den Arcade-Games ein bisschen näher erklärt, was ihn so daran triggert und catcht und warum sie da so mitmachen und auf diesen alten Gaming-Style so abfahren.
Ja, ich sehe da so einen Umschlag liegen.
Genau.
Mit ziemlich geilen Throw-Up drauf. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht sogar von Diego.
Richtig. Der liebe Crow hat es schon mit Adleraugen erspäht. Diego hat uns nämlich extra für euch all the way from Toronto eines dieser Booklets inklusive Fake-Spielverpackungen geschickt. Und das verlosen wir mal wieder.
What?
An der Stelle nochmal dicken Dank nach Toronto für das schöne Ding. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserem Blog. Und ja, was soll ich sagen? Bei so viel Liebe zum Detail und so viel Zeit, die er da reingesteckt hat und Mühe, bleibt eigentlich nur die Frage, die man übrigens auch immer wieder im Netz als Comments unter den Clips liest. Warum zur Hölle wurde das Ding noch nicht zu einem echten Spiel verarbeitet? Ich würde es mir sofort kaufen. Und die Antwort ist so ein bisschen dieselbe wie bei den Jungs von Infectious Ape. Zu wenig Zeit.
Mhm. Also,
er hat bereits zwei Anläufe mal gestartet mit Programmierern, die da Bock hatten. Aber das war halt so ein Non-Budget auf eigene Kappe und die Jungs waren dann leider nicht so bei der Sache und dann ist das immer wieder so im Sande verlaufen. Ich schätze mal, ohne so einen echten Geldgeber im Hintergrund ist so ein Projekt wahrscheinlich einfach schwer zu verwirklichen, oder was glaubst du, Crow? Ein gewisses Crowdfunding.
Ja, ich würde ja gerne ein Crowfunding für ihn machen, aber ich glaube, es bringt ihm nichts.
Crowfunding, sehr geil.
Aber ich glaube, die zweite Frage, die sich da ja natürlich anschließt, will man so ein Spiel dann nicht auch auf einer Konsole spielen? Und oder, weißt du, was ich meine? Also wäre das dann nicht geil, wenn es dann auch so ein Retro-Ding wäre und man muss es halt im Mega Drive spielen oder im NES?
Ich frage, ob es da überhaupt noch Produktionskapazitäten gibt, um diese alten Konsolenspiele herzustellen. Das wäre mal spannend.
Es ist ein weites Feld auf jeden Fall. Also du hast mir da schon ein bisschen den Kopf geöffnet und ich habe jetzt richtig Bock bekommen, auch mal wieder zu gamen.
Diego wäre da auch gar nicht abgeneigt, das Ding nach wie vor zu einem echten Spiel zu machen, wenn so ein Hersteller bei ihm anklopfen würde. Trotzdem, das hat er auch nochmal gesagt, stand für ihn das Geld da nie im Vordergrund, sonst hätte er längst aufgehört, weiter an diesem Projekt zu arbeiten. Denn es kommen ja immer wieder mal neue Clips raus. Am Ende des Tages macht er das nämlich immer noch aus Liebe zum Spiel. Haha, Spiel, Doppeldeut.
If someone wanted to make the game and actually had money and my programmers, I'd be down. But I knew, obviously, I'm doing it because I want to do it. You know, I would have stopped by now if I was just doing it to try and get it made. Now with the whole fucking crypto art thing happening, is like I can actually attempt to sell them and make some money. If I continue to sell them, maybe I can make it myself.
Ja, ihr hört es schon, ganz spannender Punkt, den er noch anspricht. Denn dank neuer Techniken gibt es auch immer neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen und so auch für den lieben Diego. Der hat nämlich schon ein paar seiner Animationen als NFTs verkauft. Über die haben wir ja schon mal gesprochen in unserem Bond-Interview, lieber Crow. Magst du für alle, die das Bond-Interview noch nicht gehört haben, mal noch mal kurz zusammenfassen, was NFTs sind?
Also ich meine, ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen korrekt wiedergeben kann, aber NFTs sind quasi digitale Kunstwerke, die über eine Blockchain einzigartig verschlüsselt werden und deswegen gibt es auch nur einen Besitzer. Es gibt einen Urheber natürlich und es gibt eben diesen Besitzer, der diesen Token hat. Und damit lässt sich auch genau nachvollziehen, wer das schon mal gehabt hat. Und man kann damit eben handeln in diesem Crypto-Game. Und es werden erstaunliche Preise erzielt. Und ich glaube, es wurden sogar schon Multimillionen-Dollar-Kunstwerke verkauft.
Schön gesagt. Ich denke, das war doch sehr nachvollziehbar. Also ihr habt es gehört, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch sogar so ein uniques NFT von Diego nach Hause holen. Aber am schönsten, finde ich, wäre natürlich immer noch, er würde einen Geldgeber für Lipus The Primary Invasion finden. So langsam sind wir am Ende. Waren doch ganz schön viele Infos, Crow, dafür, dass ich nur so ein bisschen chillen wollte.
Es war so gar nicht chillig irgendwie. Du warst halt so beschäftigt. Du warst schon gut busy, oder? Ja, mit dem Projekt.
Auf jeden Fall. Ich habe viel ausgegraben. Hat auch nicht gedacht, dass am Ende noch so viel bei rumkommt, wenn ich ehrlich bin. Erstmal war ich lange auf weiter Flur und habe gedacht, verrenne ich mich nicht mit diesem Thema? Finde ich da überhaupt was zu? War dann aber doch sehr happy, dass es noch so viel gab. Bist du gut mitgekommen?
Ja, also erstmal habe ich was Neues gelernt. Erstmal dafür vielen lieben Dank. Zum Zweiten konnte ich mal Virtual Reality ausprobieren. Fand ich auch richtig cool, richtig nice. Und ich glaube, das hat so noch keiner sich vielleicht näher angeguckt. Also ich habe da noch nichts zu gefunden. Insofern könnte ich mir sogar vorstellen, dass du hier so auf Pionierpfaden unterwegs warst, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Klar haben es andere bestimmt auch schon angeguckt, aber sehr schön. Dankeschön. Mega cool.
Vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe euch da draußen auch so ein bisschen, auch denen, die vielleicht nicht so tief im Gaming-Thema drin sind. Das war auf jeden Fall unser kleiner Ausflug in die Welt der Graffiti-Games. Und wer jetzt bei digitalem Graffiti mit Controllern, Virtual Reality und Co. schon so ein bisschen Schnappatmung bekommen hat, dem möchte ich noch einen schönen Satz von unserem Lieblings-YouTuber Smo mit auf den Weg geben zum Abschied. Denn mit dem habe ich auch noch mal so ein bisschen diskutiert, ob er glaubt, dass diese neuen Techniken so das Ende des alten Graffiti bedeuten, wie wir es kennen. Also sind wir irgendwann alle nur noch zu Hause mit künstlicher Ernährung und Brille auf und daddeln in unserer virtuellen Welt vor uns hin? Oder ist das vielleicht sogar die Zukunft von Graffiti? Und da hat er noch was ganz Schönes dazu gesagt, das uns allen vielleicht so ein bisschen die Furcht nehmen kann.
Ich denke nicht, dass das die Zukunft von Graffiti ist. Und das ist ja auch der Irrsinn. Das sind alles weitere Ergänzungen zu Graffiti. Keine Tastatur und nichts wird die Handschrift ablösen. Es macht immer Sinn, weiter auch von Hand zu schreiben. Und nur weil man andere Tools halt an einer anderen Stelle bedienen kann, das ist immer nur eine Ergänzung. Nichts wird Graffiti ablösen, komplett ablösen. Diese Furcht ist einfach totaler Quatsch. Das ist alles immer nur eine Ergänzung. Es sind nur noch zusätzliche Spielplätze. Die Leute teilen sich darauf auf. Und ich finde das auch total gut, weil je mehr Leute digital malen und an digital Freude haben, umso weniger Leute hängen an den Holz rum. So, das ist doch eigentlich für alle gut. So, und jetzt ruft meine Frau Essen. Also, ich muss jetzt was essen. Ich hoffe, ich konnte ein paar sinnvolle Antworten beisteuern.
Oh, aber sowas von lieber Smo. Tausend Dank nochmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit sagen wir auch nochmal Mahlzeit, guten Appetit und verabschieden uns schon für heute von euch. In der nächsten Whatabout-Folge packt dann der liebe Crow wieder sein geballtes Nerdism-Wissen aus. Aber vorher kommen erstmal noch ein paar schicke neue Interviewfolgen. Bis dahin, besucht mal unsere Blogpage, teilt gerne unsere Inhalte und wenn ihr möchtet, supportet uns gerne mit einem kleinen digitalen Getränk, das ihr jetzt über unseren Support-Knopf machen könnt. Denn langsam werden die Kosten ein bisschen mehr und das geht alles 100% zurück in unser schönes kleines Kulturprojekt hier.
Ja, auch ich möchte mich nochmal bedanken für deine Recherchearbeit, für deine Reportagenase und dass du so viel rausgekramt hast und wieder was Geiles zum Verlosen hast. Da bin ich natürlich echt super happy. Ja. Ja, kann so weitergehen.
Finde ich auch. Deswegen schaltet wieder ein bei Folge 24. Wir hören uns in 2 Wochen, Freunde.
Peace. Peace. Stone Climb.